SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Nina Heck einen schönen guten Tag. Wir schauen heute, zwei Wochen vor der Bundestagswahl, auf die FDP. Die steht laut aktuellen Umfragen bei 4% und würde es damit nicht in den neuen Bundestag schaffen. Wie die Partei sich für den Endspurt des Wahlkampfs aufstellt, berät sie auf einem außerordentlichen Parteitag. Außerdem, US-Präsident Trump will beinahe die gesamte Entwicklungshilfe stoppen. Was bedeutet das insbesondere für Afrika? Vorher aber der aktuelle Blick in den Gazastreifen. Da sind heute Vormittag weitere Geiseln freigelassen worden. Große Erleichterung bei den Angehörigen in Israel. Die Hamas hat am Vormittag wie geplant weitere Geiseln freigelassen. Die drei Männer wurden dem Roten Kreuz übergeben. SR-Inforeporter Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Bereits zum fünften Mal wurden Geiseln freigelassen, die am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Dabei handelt es sich um drei Männer zwischen 34 und 56 Jahren. Einer von ihnen, Ohad Ben-Ami, hat neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Er war zusammen mit seiner Frau Ras im Kibbutz Be'eri gekidnappt worden. Seine Frau war schon beim letzten Geiseldeal im November 2023 freigekommen. Erneut waren hunderte schwer bewaffnete Kämpfer der Terrororganisation Hamas aufmarschiert. Die Geiseln wurden erneut vorgeführt. Alle drei mussten über ein Mikrofon zur versammelten Menge sprechen. Die Übergabe an die Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes lief aber insgesamt relativ geordnet ab. Anschließend wurden die Geiseln dem israelischen Militär übergeben und sollten dann ihre Familien treffen. Sie waren 491 Tage in Geiselhaft. Weitere 17 Geiseln sollen in den kommenden drei Wochen übergeben werden. 8 von ihnen sind nach Angaben der Hamas nicht mehr am Leben. Außerdem sollen heute 183 palästinensische Gefangene freigelassen werden, die in israelischen Gefängnissen und Lagern einsitzen. 18 von ihnen verbüßen lebenslange Haftstrafen. 7 sollen ins Ausland abgeschoben werden. 111 wurden im Gazastreifen festgesetzt, waren aber nach israelischen Angaben nicht am Terrorüberfall des 7. Oktober beteiligt.
Inzwischen sind die drei Männer in Israel angekommen. 40 Milliarden Euro, so viel haben die USA im Jahr 2023 in die weltweite Entwicklungshilfe gesteckt. Geht es nach den Plänen von US-Präsident Donald Trump, soll damit jetzt Schluss sein. Er will nicht nur die Hilfe an sich nahezu komplett stoppen, er will auch massiv Mitarbeiter entlassen. In der US-amerikanischen Entwicklungshilfe arbeiten rund 10.000 Menschen. 300 davon sollen bleiben, der Rest soll gehen. Das bedroht vor allem humanitäre Projekte in Afrika. Die Gesundheitsbehörde CDC Africa warnt vor Rückschlägen im Kampf gegen Krankheiten und vor Millionen Toten. Ein Kommentar von SR-Info-Korrespondentin Navina Kotor.
Tuberkuloseprävention, HIV-Medikamente, Malariaforschung. Die Liste der medizinischen Projekte in Afrika, die dem Kahlschlag von Elon Musk und Donald Trump zum Opfer fallen, ist lang. Dabei war gerade die USAID-Unterstützung, die zu der Entwicklung und Zulassung von 2 Malaria-Impfstoffen geführt hat, ein wichtiger Erfolg. Denn jeden Tag sterben mehr als 1200 Kinder an Malaria, die meisten in Afrika. In Nairobi, dem einzigen Standort der Vereinten Nationen im globalen Süden, sind viele entgeistert und fragen sich, wie es jetzt weitergehen soll. Denn das rot-blaue USAID-Logo mit den 2 ineinandergreifenden Händen und der Nachricht von dem amerikanischen Volk hing in vielen Schulen, Krankenhäusern und Forschungslaboren in Afrika. Es war ein Symbol der amerikanischen Empathie, Solidarität und Verantwortung. Aber damit ist es vorbei. Die Zerschlagung von USAID schadet allen, auch den USA. Dass ausgerechnet Musk, der reichste Mann der Welt, im Namen der größten Volkswirtschaft der Welt, den Schwächsten und Ärmsten der Welt über lebenswichtige Medikamente und Nahrungsmittelnothilfe streicht, ist mehr als nur schockierend. Die Softpower der USA, die Fähigkeit, ohne militärische Mittel andere für ihre eigenen Ziele zu gewinnen, zerfällt gerade. Das Land wird in Afrika als unberechenbar, unzuverlässig und egoistisch wahrgenommen. Und Entscheidungen wie diese stärken den Einfluss anderer Staaten in Afrika, allen voran China und Russland, aber auch die Türkei, Indien und die Golfstaaten sind bereit, in die Bresche zu springen. Die westlichen Industrienationen müssen deshalb einen Weg finden, einen Teil der US-Budgetkürzungen auszugleichen, vor allem Europa. Das ist einfacher gesagt als getan. Der innenpolitische Widerstand ist in Zeiten von Wahlkämpfen und einer schleppenden Konjunktur programmiert. Aber die westlichen Industrienationen sind moralisch verpflichtet, auch in schlechten Zeiten einen Anstieg an HIV-Infektionen, die Ausbreitung seltener Tropenkrankheiten und lebensbedrohliche Mangelernährung auf dem afrikanischen Kontinent zu verhindern. Wenn Trump mit seiner Holzhammerpolitik die USA über alle stellen möchte, muss sich der Westen deutlich abgrenzen und sich an die Seite Afrikas stellen. Für Europa ist Trumps Abzug aus der humanitären Hilfe auch eine Chance, auf dem afrikanischen Kontinent als besonnener und ausgeruhter Partner wahrgenommen zu werden. Auch wenn es nicht einfach wird. Die Softpower der Industrienationen würde es langfristig stärken.
Ein Kommentar von Navina Kotor. Ob Trump seine Pläne durchsetzen kann, ist fraglich. Inzwischen hat ein Gericht die Zwangsfreistellung von 2000 Mitarbeitern der Entwicklungshilfebehörde USAID durch eine einstweilige Verfügung vorerst gestoppt. 2 Wochen vor der Bundestagswahl leitet auch die FDP die Schlussphase des Wahlkampfs ein. Dazu kommt die Partei morgen in Potsdam zu einem außerordentlichen Parteitag zusammen. Aber die Liberalen müssen um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend steht die FDP bei 4% und würde damit an der 5%-Hürde scheitern. Ein Grund für die Parteispitze, nervös zu werden? Dieser Frage ist SR-Info-Korrespondent Martin Polanski nachgegangen.
FDP-Generalsekretär Marco Buschmann hat sein Büro im 3. Stock der Parteizentrale in Berlin. An der Wand einige Kunstwerke in den Parteifarben Gelb und Blau. Parteistratege Buschmann organisiert von hier aus den Wahlkampf der Liberalen. Er kennt die schwachen Umfragewerte.
Ach, warten wir es doch mal ab. Ich kann nur berichten, in den vielen Veranstaltungen, in denen ich bin, ist das Interesse groß und auch der Zuspruch zu unseren Lösungen.
Seit dem Ampelaus hat sich die FDP in den Umfragen kaum bewegt. Die weisen um die 4% aus. In den letzten Jahren hat die Partei viele schlechte Landtagswahlergebnisse erstaunlich ruhig und geschlossen weggesteckt. Aber in der vergangenen Woche wurden erstmals seit langem Risse in der FDP sichtbar. Entgegen der Ansage von Parteichef Christian Lindner stimmte jeder 4. FDP-Abgeordnete im Bundestag nicht für das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz, das die Union eingebracht hatte. Manche waren krank, andere erschienen nicht zur Abstimmung. Der FDP-Abgeordnete Ulrich Lechte stimmte mit Nein, nicht deshalb, weil er gegen den Inhalt des Gesetzes war, sagt Lechte.
Ich konnte es nicht verantworten, mit meinem Gewissen mit der AfD mitzustimmen, die ja von Vorfeld angekündigt hatte, dass sie dem Antrag zustimmt. Und dementsprechend kam ich dann zu der Bewertung, dass ich den Gesetzentwurf mit Nein ablehne, weil ich solche Mehrheiten nicht zulassen wollte.
Parteichef Lindner hat bislang unangefochten den Kurs der FDP vorgegeben. Kaum eine Partei ist so stark auf ihren Vorsitzenden ausgerichtet. Lindner jetzt über die Bundestagsabstimmung?
Ja, Union und FDP haben beide Abgeordnete gehabt, die nicht zugestimmt haben. Aber das hat ja mit dem Kurs nichts zu tun. Sowohl bei der Union als auch bei der FDP ist völlig klar, dass wir Steuerung und Begrenzung von Einwanderung wollen.
Dabei will die FDP eigentlich das Thema Wirtschaft in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfes stellen. Angesichts der anhaltenden Rezession, steigenden Arbeitslosenzahlen und dem spürbaren Kaufkraftverlust durch die Inflation. Spätestens seit Aschaffenburg reden nun aber alle vor allem über Migration und Asyl. Und die FDP versucht mitzureden. Der Politologe Uwe Jun von der Universität Trier sieht in der Themenverschiebung ein Problem für die Partei.
Wir sehen, dass die Wählerinnen und Wähler durchaus beim Thema Wirtschaft der FDP Kompetenzen zuschreiben. Beim Thema Migration allerdings taucht die Partei bei den Kompetenzen viel weniger auf. Und insofern ist die Situation noch mal weniger aussichtsreich für die FDP geworden.
Auf dem Parteitag will FDP-Chef Lindner die Liberalen darauf festlegen, nach der Wahl keine Koalition mit den Grünen einzugehen. Keine erneute Ampel und auch kein Jamaika. Um potenzielle FDP-Wähler zu mobilisieren, könnte das helfen. Gleichzeitig verengt Lindner mit diesem Kurs die Optionen, falls die FDP die 5%-Hürde nehmen sollte. Die Liberalen setzen voll auf einen schwarz-gelben Wahlkampf, obwohl der Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz inzwischen betont, dass eine Stimme für die FDP eine verlorene Stimme sein könnte. FDP-Generalsekretär Marco Buschmann hofft aber auf Schwung in der Schlussphase des Wahlkampfes.
Bei der sehr emotionalen Debatte, die wir haben, wird es bei vielen Menschen eine Sehnsucht geben nach einer Partei, die für Marktwirtschaft steht, die das Land in der Mitte halten will und die den einzelnen Menschen stark macht und gegen Bürokratismus und einen zu fetten Staat angeht. Und dafür steht die FDP.
Nur 4 Stunden sind für den FDP-Parteitag in Potsdam angesetzt. 4 Stunden, um sich nochmal einzuschwören und Mut zu machen.
Endspurt für den Wahlkampf der FDP. Die Partei steht im aktuellen ARD-Deutschland-Trend bei 4%. Warum die Umfragewerte generell auch bei den anderen Parteien wie festzementiert erscheinen, das ist gleich Thema im Interview der Woche mit dem Wahlforscher Stefan Merz. Vorher aber weitere Nachrichten von Tanja Philipp-Murer.
Nach Litauen haben sich nun auch Lettland und Estland vom russischen Stromnetz abgekoppelt. Das litauische Energieministerium bestätigte, dass alle drei baltischen Staaten den Schritt wie geplant vollzogen haben. Der zuständige Minister sagte, das System laufe stabil. Morgen wollen die drei Staaten ihre Stromversorgung mit dem Netz der EU synchronisieren. Bis dahin arbeiten sie auf eigene Faust. Strom beziehen die baltischen Staaten schon seit 2022. Nicht mehr aus Russland. Die Netze waren aber noch miteinander verbunden. Erste Pläne, sich von der Abhängigkeit von Russland zu lösen, gab es schon nach der Annexion der Krim 2014. CSU-Chef Söder hat seine Partei scharf von der AfD abgegrenzt. Er sagte auf einem Parteitag in Nürnberg, er gebe die Garantie ab, dass es zu keiner Zusammenarbeit der Union mit der AfD komme. Söder erklärte weiter, die AfD sei in Teilen rechtsextremistisch. Nach seinen Worten sind führende AfD-Politiker moralisch ungeeignet. Auf dem Parteitag soll heute auch noch Unionskanzlerkandidat Merz sprechen. In Luxemburg hat die Polizei mehrere hundert Kilogramm Drogen in einer Baumaschine entdeckt. Nach Angaben der Ermittler wurden mit Kokain gefüllte Pakete in einer Straßenwalze im Norden des Landes sichergestellt. Sie hätten einen Wert von mehreren Millionen Euro. Zwei Personen seien inzwischen festgenommen worden. Nach Angaben luxemburgischer Medien handelt es sich um den größten Drogenfund in der Geschichte des Großherzogtums. Die moderne Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken stellt ab heute in einer neuen Ausstellung Künstlerinnen der Moderne in den Mittelpunkt. Die Schau wurde in Zusammenarbeit mit Museen in Wien und im niederländischen Arnheim erstellt. Gezeigt werden neben Gemälden und Zeichnungen auch Skulpturen, Architektur und Bühnenentwürfe sowie Textildesign und Filme. Die Ausstellung wird gefördert von der Kulturstiftung der Länder und ist in der modernen Galerie bis zum 18. Mai zu sehen.
SR Info. Das Interview der Woche.
Kurz vor der Bundestagswahl wird aufgeheizt über die Migrationspolitik und über den Umgang mit der AfD diskutiert. Doch Wahlforscher Stefan Merz von Infratest DIMAG stellt fest, das verändert die Entscheidung der Menschen, wen sie wählen wollen, kaum. Woran liegt das? Und wird Friedrich Merz von der Union das Rennen wirklich machen, egal was er sich jetzt noch erlaubt? Das hat SR-Info-Korrespondent Markus Sambale mit dem Wahlforscher besprochen.
Herr Merz, was wir in diesen Tagen erleben, Turbulenzen seit dem furchtbaren Messeangriff in Aschaffenburg, seitdem dominiert das Thema Migration den Wahlkampf. CDU-Chef Merz will Entschlossenheit zeigen, hat auch AfD-Stimmen im Bundestag in Kauf genommen. Es gab Massendemonstrationen, es gibt aufgeregte Diskussionen und jetzt gibt es einen neuen ARD-Deutschland-Trend und fast nichts hat sich verändert. Wie kann das sein?
Nun, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass sich über viele zentralen Fragen die Wähler vor längerer Zeit schon ihr Urteil gebildet haben. Also eine Wahl ist in der Regel in erster Linie immer mal eine Bilanz der amtierenden Regierung. Und ja, die Bewertungen der Ampelregierung sind seit Monaten, ja eigentlich muss man sagen seit Jahren mittlerweile so schlecht, dass sich da nichts mehr wirklich dran ändert. Und das ist ein relativ stabiles Bild, das wir seit Monaten haben. Und an dieser Grundeinschätzung, dass man mit der amtierenden Regierung unzufrieden ist, dass man den Spitzen wenig zutraut, daran haben auch die jüngsten Ereignisse nichts geändert.
Aber das, was zum Beispiel von SPD und Grünen als Tabubruch kritisiert wird, das hätte Unionswähler doch in größerer Zahl auch ins Nachdenken bringen können.
Also erstens, die Union ist jetzt ja auch nicht bei strahlenden Prozentwerten. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da sehr viel große Gruppen wären, die dadurch verunsichert würden. Auch die Union ist stark, auch bei ihrem Kernmilieu, das die zentralen Fragen des Wahlkampfs umtreibt, Wirtschaft und Migration. Und da ist die Kritik an diesem Kurs sehr gering ausgeprägt. Ne? Also insbesondere die Unionsanhänger wollen, dass bei diesem zentralen Thema was passiert. Und dann nehmen sie auch diese Unterstützung in Kauf von der AfD. Es wäre sicherlich was anderes, wenn jetzt Friedrich Merz Koalitionen in den Raum stellen würde oder eine ernsthafte, intensive Zusammenarbeit. Dann würde er auch in den eigenen Reihen massiv unter Druck kommen. Aber diese Aktionen mit diesen Anträgen scheinen die eigenen Anhänger ihm nicht zu verübeln.
CDU und CSU liegen also weiter mit großem Abstand vorn. Ist die Wahl damit gelaufen?
Es kann immer noch was passieren auf den letzten Metern. Es ist ein sehr enger Wahlkampf. Wir haben zwar eingangs gesagt, die Grundmuster sind relativ stabil. Trotzdem, der Wahlkampf ist sehr verdichtet durch die kurzen Fristen. Die Briefwahl geht jetzt erst los. Es gibt nach wie vor immer noch ein erheblicher Teil der Menschen, die sich nicht festgelegt haben. Möglich ist theoretisch vieles. Aber es spricht alles dafür, dass Friedrich Merz an der 1 ins Ziel gehen wird. Aber sicher sind wir erst am 23. Februar.
Menschen, die sich nicht festgelegt haben. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis auch Leute, die sagen, Mensch, so schwer ist mir die Entscheidung noch nie gefallen. Was wissen Sie, wie viele Menschen sind noch unentschlossen?
Ja, also so ein Fünftel sagt uns tatsächlich im Moment, nennt uns gar keine Partei, wenn wir sie fragen, weil sie einfach sagen, ja, ich weiß es nicht. Und dann von denen, die unsere Partei nennen, sagen dann auf Nachfrage noch mal ein Fünftel. Naja, so ganz sicher, ob es dabei bleibt, bin ich mir nicht. Also von daher, das ist schon eine große Gruppe. Ist jetzt nicht extrem viel im Vergleich zu früheren Wahlen, aber es ist eine Gruppe, die noch was auslösen kann auf den letzten Metern.
Das heißt, es gibt so eine Art Wechselstimmung, aber nicht wirklich eine Aufbruchstimmung, oder?
Also definitiv wünschen sich die Menschen, dass es keine Ampel oder auch kein Rot-Grün mehr gibt. Die Union liegt da klar in Führung, wenn man fragt, wer soll denn die nächste Bundesregierung führen? Über ein Drittel stimmt da für die Union. Aber Begeisterung sieht tatsächlich anders aus. Also auch die persönlichen Werte für Friedrich Merz sind jetzt nicht besonders gut. Er hat jetzt tatsächlich diese Woche ein bisschen zulegen können, aber das sind keine strahlenden Werte. Also von daher da Wechsel ja mit angezogener Handbremse, aber Begeisterung ist was anderes.
Wenn ich mir die persönlichen Werte dieser Spitzenkandidaten und Kandidatinnen angucke, die schneiden alle sehr schlecht ab. Haben Sie das schon mal erlebt und woran liegt das wohl?
Also das ist tatsächlich erstaunlich. Also es schafft ja keiner. Der Einzige, der seit Monaten es über die 50-Marke geschafft hat, war Boris Pistorius. Und er steht nicht auf dem Wahlzettel, oder nicht als Spitzenkandidat. Es ist tatsächlich eine ungewöhnliche Konstellation. Wir haben es auch schon die ganze Zeit auch immer wieder gemessen. Auf der einen Seite ist die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung seit Monaten gewaltig. Das Zutrauen, dass es die Union die Probleme besser löst, ist aber auch nur mäßig ausgeprägt. Ne? Und das erklärt auch, warum die Union in Anführungszeichen nur um die 30 dasteht. Eigentlich würde man erwarten, wenn man so schlechte Bilanzen einer Regierung hat, dass die stärkste Oppositionspartei vielleicht 35 oder 38 ist.
Vielleicht noch ein Punkt, der auch bemerkenswert ist, auch im Vergleich zu anderen Bundestagswahlen, eine Art von Polarisierung an den Rändern, die wir erleben. Die AfD so stark wie noch nie vor der Bundestagswahl, das BSW, eine neue Partei, die dazugekommen ist. Gehen die Menschen mehr an die Ränder bei ihrer Wahl?
Also es spricht vieles dafür, wenn man jetzt in der langen historischen Perspektive draufschaut, dass wir hier tatsächlich die Folgen der Großen Koalition tatsächlich noch erleben. Die ist zwar schon eine Weile her, aber 12 von 16 Regierungsjahren von Angela Merkel waren Große Koalitionen. Mhm. Und im Kern ist das passiert, was im politikwissenschaftlichen Lehrbuch steht. Wenn über einen längeren Zeitraum Große Koalitionen existieren, dann klappt dieser klassische Wettbewerb nicht so gut. Ich bin mit den einen sind am Ruder, ich bin mit denen unzufrieden, dann kann ich zu den anderen wechseln. Das funktioniert einfach dann relativ schlecht. Und in gewisser Weise ist es, glaube ich, schon eine langfristige Auswirkung noch dieser damaligen Zeit, dass der politische Wettbewerb immer weiter zerfasert. Ja, die Große Koalition war vielleicht auch so lange einfach im Amt, dass auch dann jetzt in den letzten 3 Jahren das Rad nicht mehr zurückgedreht werden konnte.
Und wenn wir jetzt auf die Zeit nach der Wahl gucken, dann könnte es wieder eine schwarz-rote Koalition geben, zumindest wenn man sich anguckt, was politisch und rechnerisch möglich ist. Schwarz-rot, vielleicht noch schwarz-grün, eher unwahrscheinlich, aber dann hätten wir wieder diese Konstellation, die die Menschen offenbar bis heute so unzufrieden gemacht hat und landen wieder da. Macht Ihnen das Sorgen?
Also aus der langfristigen Perspektive ist es tatsächlich nicht gut, nicht wünschenswert. Man kann es natürlich diskutieren, ob so ein Bündnis heutzutage überhaupt noch richtigerweise eine große als große Koalition zu bezeichnen ist, weil die Parteien doch eben schon so geschrumpft sind. Aber dieser Wechsel zwischen den politischen Lagern wäre eigentlich besser, dass, wenn der wieder funktionieren würde. Nur die Mehrheitsfelder sind so, dass das, also es reicht weder für Rot-Grün noch für Schwarz-Gelb. Das ist ja, da müsste ja ganz viel passieren, dass man da wieder hinkommt. Von daher wird man damit irgendwie umgehen müssen. Und
diese Unzufriedenheit sowohl mit dem Personal als auch offensichtlich ja mit so einer Konstellation, lässt die sich in kurzer Zeit wieder drehen? Oder was sind da Dinge so auch, die Sie aus Ihrer Forschung kennen, dass Menschen plötzlich wieder Vertrauen schöpfen in diese Personen und in diese Parteien?
Prinzipiell ist das möglich, aber ne, der Volksmund sagt, das Vertrauen ist schneller verspielt als wieder aufgebaut. Das ist ein mühsamer Prozess. Das sieht man zum Beispiel gerade auch bei dem Migrationsthema. Ne, die Union versucht ja sehr stark, sich da zu positionieren mit einem relativ restriktiven Kurs. Trotzdem, wenn man die Menschen fragt, wer ist denn verantwortlich für die Situation, dass so viele Menschen hier sind und dass das so schlecht in den Griff ist? Natürlich schauen da viele auf die Bundesregierung, aber ganz viele denken eben halt auch noch daran, dass die Union mit der Bundesregierung unter Angela Merkel da viele Jahre an ganz zentraler Stelle mitverantwortlich ist. Und das ist eben das Schwierige, dass eben dieser Neuaufbau von verlorenem Vertrauen, dass der einfach, wenn er überhaupt gelingt, auf jeden Fall sehr viel Zeit braucht.
Einige, inzwischen viele dieser Enttäuschten wählen inzwischen die AfD. Ist das noch eine Protestpartei oder wird die mehr und mehr aus Überzeugung gewählt?
Wird sie definitiv. Es gibt keine klare Definition von, ab wann ist man eine Protestpartei oder nicht. Aber man sieht das ganz eindeutig über die Jahre, auch bei den Landtagswahlen. Der Anteil der Überzeugungstäter wird größer. Wir sehen auch, dass die Menschen zunehmend, also die AfD-Anhänger zunehmend ihrer Partei Problemlösungskompetenzen zuschreiben, gerade beim Thema Migration, aber durchaus auch innere Sicherheit oder teilweise auch Wirtschaft. Also da sieht man ganz eindeutig, dass sich die Partei da in Augen der Anhänger sehr viel weiterentwickelt hat.
Kommen wir mal zur Wahl selber. Was neu ist, was wir auf dem Wahlzettel nicht merken, aber im Hintergrund, es gibt ein neues Wahlrecht. Da wurde ja viel drüber gestritten in den letzten Jahren. Die Ampelkoalition hat das dann auf den Weg gebracht, damit der Bundestag nicht immer noch größer wird und noch mehr Abgeordnete enthält. Was heißt das für mich als Wähler, als Wählerin in 2 Wochen?
Nun, in meinen Augen ist das Wichtigste, dass das Wahlrecht viel einfacher geworden ist. Natürlich kann man sich jetzt über Nuancen streiten, aber die wichtigste Botschaft für die Wähler ist in meinen Augen, der Bundestag hat 630 Abgeordneten, nicht 700, nicht 800, sondern 630. Dabei wird es bleiben. Mhm. Und die wichtigste Botschaft sind ja die Mehrheitsverhältnisse zwischen den Parteien im Bundestag. Und da kommt es auf die Zweitstimme an. Das ist erstmal mit großem Abstand das Wichtigste. Die Sitze im Bundestag werden verteilt an die Parteien, die über die 5%-Hürde kommen oder die in 3 Wahlkreisen die meisten Erststimmen bekommen oder, es gibt eine kleine Ausnahme, eine nationale Minderheit angehören. Das SSW sitzt ja auch im Moment im Bundestag.
Das ist der Südschleswige Wählerverband.
Für die dänische Minderheit, genau. Also das Wichtigste ist, auf die Zweitstimme kommt es an. Es gibt dann dieses neue Thema mit diesen Wahlkreisbewerbern. Früher war es ja so, dass derjenige, der seinen Wahlkreis gewonnen hat, zwingend im Bundestag vertreten war. Das hat auch immer zu diesen Überhangmandaten und zu dieser Vergrößerung geführt, wenn es da von der Konstellation entsprechend war.
Wo wir am Wahlabend oft gehört haben, ist genau. Noch nicht klar, wie groß wird der Bundestag, hat
genau.
Er 630, 640 Abgeordnete.
Genau, gibt es da noch ein bisschen Verzerrungen, weil die einen da, weil Überhang bekommen, der nicht ausgeglichen wird oder sowas. Also da gab es viel Unsicherheiten. Das ist jetzt alles weg. Das einzig Neue, was an der einen oder anderen Stelle vielleicht für Unsicherheit sorgt, ist, dass es eben passieren kann, dass einzelne Wahlkreisgewinner, also die meisten Erststimmen haben, insbesondere dann, wenn sie ein besonders schwaches Erststimmenergebnis haben, dass sie trotzdem den Einzug nicht schaffen. Das ist was Neues, was die Bürger so auch nicht kennen. Wie viele das genau betreffen wird, kann man im Vorhinein schwer abschätzen. Das hängt sehr von den genauen Zahlen ab. Vielleicht wird es ein Dutzend sein, vielleicht auch 2 Dutzend. Es wird kein Massenphänomen sein. Aber ja, das ist was Neues.
Also für mich als Wähler heißt es, die Zweitstimme ist entscheidend und bestimmt allein, wie die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag sind.
Das ist das mit Abstand das Wichtigste, ja.
Wenn ich jetzt trotzdem irgendwie so ein bisschen taktisch wählen möchte und mir vorstelle, ich will eine bestimmte Koalition oder eine andere verhindern, ergibt das irgendwie Sinn, Erst- und Zweitstimme zu splitten?
An der Stelle gar nicht. Also da kommt es wirklich, es kommt auf die Zweitstimme an. Also wenn man jetzt drüber nachdenkt, vielleicht, also Stichwort FDP, gab es ja oft, dass unionsgeneigte Wähler gesagt haben, naja, ich gebe meine Stimme lieber der FDP, damit ich einen Partner habe. Das kann man machen, aber da kommt es nur auf die Zweitstimme an. Diese Zweitstimme würde dann der Union fehlen. Ne? Aber entscheidend ist da einfach, glaubt man mit der Stimme einem Wunschpartner über die 5%-Hürde zu helfen? Mhm. Und die nächste Frage wäre natürlich auch, würde das denn überhaupt dieser Koalition helfen. Ne? Mhm. Und wenn die Zahlen jetzt so bleiben, wie sie im Moment wären, jetzt gibt es jetzt kein großes Argument für Unionswähler, die FDP über die 5% zu hieven, weil es wären ja dann in Summe trotzdem nur 35 oder 36, was nicht für eine Koalition reicht. Mhm. Aber also es kommt da auf die Zweitstimme an, und wer die Zweitstimme einer anderen Partei gibt als der, die man eigentlich bevorzugt, der schadet der Partei, die er eigentlich bevorzugt.
Sie haben gerade die 5%-Hürde schon erwähnt. Es sind drei Parteien, die da im Moment knapp drunter und drüber liegen. Die FDP, die Linke, das BSW. Die Freien Wähler werden es wahrscheinlich nicht schaffen über die 5%. Aber die anderen drei, wenn ich jetzt mit denen sympathisiere, dann geht es ja in beide Richtungen. Wenn sie knapp drunter sind, könnte ich denken, die Stimme ist verschenkt. Oder ich muss sie gerade eben wählen. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, was Menschen öfter tun?
Nicht wirklich, nichts Belastbares, weil sie das nicht in einer Laborsituation letztlich testen können. Von daher, ja, zu viel Taktik. Also wenn mich Menschen fragen, ich empfehle immer, nicht zu viel über Taktik nachzudenken, weil man kann sich auch schnell vertaktieren und dann ärgert man sich erst richtig.
Bei mir zu Gast im ARD-Interview der Woche ist Stefan Merz, Wahlforscher bei Infratest DIMAP. Sie stecken hinter den Umfragen vom ARD-Deutschland-Trend und Sie finden auch am Wahlabend raus, um 18 Uhr schon, wie wir alle gewählt haben, obwohl noch gar keine Stimme ausgezählt ist. Wie machen Sie das?
Ja, das Wichtigste ist dafür tatsächlich, dass die Bürger bei uns nochmal kreuzen, sage ich jetzt mal versimpelt. Wir haben uns, also jetzt bei der Bundestagswahl, wir haben uns 560 Wahllokale ausgesucht, die sind in ganz Deutschland verteilt, also in den Bundesländern, Stadt, Land, Hochburgen der einen Partei, Hochburgen der anderen Partei, so eine Art Miniatur-Deutschland haben wir uns ausgesucht, und da vor jedem dieser Wahllokale steht ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin von uns, und wenn die Wähler im Wahllokal ihr Kreuz gemacht haben, ihren Stimmzettel eingeworfen haben und rauskommen, dann bitten wir sie, bei uns auf einem kleinen Papierfragebogen auch nochmal anzukreuzen, was sie denn gerade gemacht haben. Und diese Daten sammeln wir tatsächlich, könnten so um die 80.000 ausgefüllte Fragebögen werden, und daraus ermitteln wir dann eine Schätzung für 18 Uhr, und das wird dann unsere Prognose.
Was ist Ihr Verdacht, um wie viel Uhr wissen wir am Wahlabend wirklich grob, wer gewonnen hat? Oder wer gewonnen hat, wissen wir wahrscheinlich schon. Aber für welche Koalition es reicht, ob diese kleinen Parteien es über die 5% geschafft haben?
Das ist tatsächlich die spannende Frage. Und es hängt einfach davon ab, wie knapp es ist. Also wenn um 18 Uhr eine oder mehrere Parteien eng an der 5% dran sind, dann zeigt die Erfahrung, muss man einfach länger warten. Wir haben auch schon Bundestagswahlen erlebt, wo es am Ende auf 3000 Stimmen ankam, wer vorne liegt. Ja, wenn es wirklich an einer Stelle so eng werden würde, dann wird es nachts um 2 oder 3 erst feststehen. Von daher kann auch sein, dass um 18.05 Uhr alles klar ist. Unwahrscheinlich, kommt selten vor, aber möglich wäre es.
Jetzt sind ja einige Menschen grundsätzlich skeptisch, fragen sich, ob in Deutschland Wahlen manipuliert, gefälscht werden könnten. Es werden sicher auch Zweifel gesät, bewusst von denen, die Demokratie zerstören wollen, die der Demokratie schaden wollen. Sie kriegen als Wahlforscher ziemlich gut mit, wie das alles abläuft in den Wahllokalen, bei den zuständigen Ämtern, auch wie Auszählung und Auswertung der Stimmen läuft. Was würden Sie sagen? Sind Wahlen in Deutschland sauber und sicher?
Ja, das kann man so ohne weiteres wirklich sagen. Also ich beschäftige mich da schon wirklich sehr lange mit. Natürlich gibt es immer wieder irgendwo kleine Probleme. Jetzt gerade habe ich wieder eine Nachricht gelesen, dass irgendwo bei der Briefwahl eine Urne offen war oder dass mal vielleicht in einem Wahllokal sind die falschen Stimmzettel. Also sowas kann immer mal passieren, aber es gibt keinerlei Anzeichen, dass irgendwer systematisch dafür sorgt, dass immer irgendwas in eine bestimmte Richtung schiefläuft. Das Einzige, was tatsächlich im größeren Ausmaß ein Desaster war, war die Berlin-Wahl letztes Mal. Mhm. Die wurde dann ja aber auch wiederholt.
Stefan Merz im Interview der Woche mit Markus Sambale. Der Wahlforscher sagt, noch ein Fünftel der Menschen sind sich noch unsicher, wen sie bei der Bundestagswahl wählen sollen. Dennoch erwartet er keine großen Veränderungen mehr gegenüber den aktuellen Umfragewerten. Und jetzt zum Wetter. Vielerorts ist der Tag recht bewölkt gestartet. Zum Nachmittag hin lockert es mehr und mehr auf. Dann kommt auch mal die Sonne durch. Damit klettern die Temperaturen dann auf 5 bis 9 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird es noch mal frostig, aber es bleibt weitgehend trocken. Das gilt auch für den Sonntag. Der startet trüb und bewölkt. Ähnlich wie heute ändert sich das dann aber zum Nachmittag hin zumindest ein bisschen. Die Wolkendecke wird dünner, sodass sich die Sonne dann doch mal durchschieben kann und uns 4 bis 6 Grad beschert. Ja, am Montag dann viele Wolken, besonders zur Saar hin zeitweise Regen, zum Dollberg hin auch Schneeregen möglich, Tiefstwerte 0 bis 2 Grad, maximal 5 Grad und so ähnlich geht dann auch der Rest der Woche weiter. Und das war die SR-Infobilanz am Mittag mit Nina Heck. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Hier geht's jetzt weiter mit dem langen Samstag mit Susan Sare.